Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon. Mein Name ist Nils Fliessert und mein heutiger Gast ist mein Spomedis-Kollege Markus Baranski. Markus ist für uns im Anzeigenmarketing unterwegs, aber wir haben uns getroffen, weil er außerdem zu den größten Fahrradkennern in Deutschland zählt. Seit 83 fährt er wettkampfmäßig Rad, erst BMX, dann Mountainbike und schließlich alles, was richtig schnell ist. Über den Straßenradsport kam er dann 2002 zum Zeitfahren und ist dieser Disziplin bis heute treu. Er war King of the Lake, ist Vize-Weltmeister seiner Altersklasse und bei der Challenge Rot gehört er Jahr für Jahr zu den schnellsten Staffelfahrern. Ich habe mich mit Markus über die heißesten Radtrends und die Entwicklung für 2020 ausgetauscht. Wir diskutieren über Vor- und Nachteile von Einfachschaltungen, sprechen über den Trend zum Custom Cockpit und spekulieren über das Triathlonrad der Zukunft. Und wir klären die Frage, wann es eine wirklich, wirklich dumme Idee ist, auf Latex zu vertrauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Markus, schön, dass du da bist. Wir haben uns heute was vorgenommen, was wir eigentlich sonst immer nur am Telefon machen, nämlich ganz viel über Fahrräder reden. Markus ist Radexperte, Radfan, Radfreak, Radfahrer, aber vielleicht stellst du dich einmal selbst nochmal kurz vor, dass wir einmal erfahren, wie dein Background ist überhaupt zum Thema Fahrrad.
Ja, also Fahrrad gefahren bin ich eigentlich schon immer. Wettkampfmäßig habe ich damit angefangen 1983 mit dem BMX-Rad, als das alle gemacht haben. Und habe das dann relativ intensiv betrieben, so 8, 9 Jahre, fast jedes Wochenende irgendwo unterwegs gewesen. Und dann habe ich mir, als die erste Mountainbike-Welle so über den Teich schwappte, das erste MTB gekauft. Völlig falsch, 60 cm Rahmenhöhe, im Rieder, riesengroß. Und so eine Woche oder zwei, nachdem ich das angeschafft hatte, musste dann schon der erste neue Lenker her und die neue Kurbel und das neue Hinterrad, weil das halt alles nicht ausgehalten hat, was wir mit den BMX-Rädern gemacht haben.
Das war doch Absicht, du wolltest doch damals schon tunen.
Es war gar nicht so einfach damals, Ersatzteile zu kriegen für Mountainbikes in Hamburg. Und dann habe ich im Bereich MTB eigentlich so alles mitgenommen, was es da an Disziplinen damals gab, also Cross Country und dann Downhill und Parallelslalom und was nicht alles. Und bin dann irgendwann so 2000 ungefähr das erste Mal so richtig angefangen, intensiv mit Rennrad. Hab dann auch relativ schnell wieder mir eine Lizenz gezogen, bin dann Amateurrennen gefahren und hab dann 2002 hier für Spomedis angefangen. Ich bin ja eigentlich, sag ich mal, der Mann fürs Grobe. Ich hole im Endeffekt das Geld an Land über Anzeigen, Werbung, ähnliche Dinge. Hab dann 2003 mehr oder weniger per Zufall das erste Mal ein Fahrrad mit Aerolenker unterm Hintern gehabt. Das war, weiß ich noch, ein Prototyp oder Vorserienmodell von so einem Eiseeck. Und ja, ab da wurde es eigentlich erst so richtig interessant und auch für alles andere, was wir heute wahrscheinlich hier am Haken haben werden, weil da ging es bei mir eigentlich los mit dieser, ja, man kann fast schon sagen, Passion, Zeitfahren. Ja. Alles, was irgendwie mit Aerodynamik zu tun hat, Schnellfahren. Und in dem Jahr war das dann auch gleich so, dass ich so aus dem Stegreif in Rot mitgemacht habe bei der Staffel, mit einem Kumpel um eine Kiste Bier gewettet, dass ich so, er sagte nicht unter 5 Stunden, ich sagte doch unter 5 Stunden bleiben kann. Das hat auch ganz knapp geklappt. Ich glaube 4,56 war das. Witzigerweise haben wir danach dann so die 10 Leute, die ganze Zeit um mich rumgefahren sind, auf die Schulter geklopft und haben gesagt, ja, eigentlich könntest du hier viel besser fahren, wenn du nicht alle 10 Minuten zum Pinkeln anhalten würdest. Ich habe das da beim ersten Mal bestimmt so 6, 7 Mal musste ich immer ranfahren und die haben mich alle wieder überholt. Ich habe die wieder überholt und im Ziel haben sie dann alle gelacht über mich. Ja. Also das habe ich auch in den Griff gekriegt. Ja.
Ich kenne das Problem nur, dass ich dann die Leute nicht wieder überhole. Das ist ja, genau. Und seitdem bist du unterwegs auf allem, was schnell ist, ne? Kann man sagen.
Ja, also ich habe dann relativ schnell aufgehört mit Straßenrennen und habe mich voll konzentriert auf Zeitfahrwettbewerbe. Bin da immer noch mittlerweile, muss man fast sagen, europaweit wieder unterwegs. Und ja, war halt zigmal im Windkanal, auf der Radbahn und dann bei unzähligen Presseevents, wo es halt immer wieder, wenn es um Fahrräder geht, um den Bereich Aerodynamik geht. Ja, also Laufräderrahmen, Klamotten, Helme, was weiß ich.
Sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel europaweit, man kann sogar sagen weltweit, du bist Vize-Weltmeister in deiner Altersklasse.
Ja, dieses Jahr, ja. Genau, bin ich bei der UCI, bei der WM Zweiter geworden in meiner Altersklasse. Ja. Letztes Jahr, 2018, habe ich King of the Lake gewonnen. Das ist so, man sagt europaweit, das größte Zeitfahren in Österreich. Und auch noch das Monster-Zeitfahren in Almere. Das ist so ein Ding, zum Saisonende immer noch mal relativ lang. Ich glaube, das hatte letztes Jahr so 137 Kilometer. Ja, das war 18 und 19, lief relativ gut. Habe ich vorher mal gar nicht gedacht. Man kann immer noch mal ein bisschen einen drauflegen, auch wenn das halt nicht unbedingt an der körperlichen Form liegt, weil die geht dann irgendwann auch nicht mehr nach oben.
Genau. Und die Challenge Road ist auch für dich immer noch ein Anlaufpunkt. Du bist halt auch als Staffelfahrer ja, nach wie vor aktiv.
Genau. Ja. Jedes Jahr so ein Fixpunkt, einfach von der Atmosphäre unschlagbar. Ich habe da mittlerweile echt eine gute Truppe, sehr gute Schwimmerin, sehr guten Läufer, lustige Truppe, Team 26, vermutlich bekannt in der Triathlon-Szene. Für die starte ich halt in meiner Staffel und da muss ich ehrlich sagen, in Rot hat es eigentlich noch nie so richtig geklappt mit mir. Ich war nie zufrieden. Ich habe immer irgendeinen Klopper gebracht. Jetzt in diesem Jahr lief es total rund und kurz vor dem zweiten Anstieg Kalvarienberg hoch hatte ich einen Platten. Vielleicht kommen wir da nachher noch drauf zu sprechen. Also das ist nochmal so ein Ding. Vielleicht nächstes Jahr nochmal.
Ja. Da sind wir gespannt und gucken da auch drauf. Und genau das ist das Thema, warum wir auch hier sitzen. Ne? Die langen Sachen, das heißt, du bist nicht nur Zeitfahrer auf kurzen Etappen, sondern kennst dich halt auch mit den langen Sachen richtig aus, wo es halt auch für Triathleten auch interessant wird. Du bist selber kein Triathlet, aber eben ja auch mit unser Radexperte. Und deswegen haben wir uns heute getroffen und wollen über Trends sprechen. Ne? Was erwartet uns nächstes Jahr im Triathlon-Zirkus in der zweiten Disziplin? Und wollen das einfach mal so rauf und runter durchdiskutieren. So die Themen, ich habe es vorhin schon gesagt, wir telefonieren sehr viel. Ansonsten, wir sitzen normalerweise nicht nebeneinander im Büro. Aber wenn dann das Telefon klingelt, dann switcht es auch immer ganz schnell. Hast du das gesehen? Hast du das gehört? Ja. Hast du das? Und wir sind beide auch unterwegs bei Produktpräsentationen, sehen ziemlich viel, diskutieren ziemlich viel und haben gedacht, ja, das machen wir einfach mal. Ja. Was uns dieses Jahr so aufgefallen ist, denn da sind die Wechselzonen der Profis ja auch immer ein guter Hinweisgeber darauf, was so kommen könnte, wie die Räder in Zukunft aussehen können und was es so für Trends gibt. Ja. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal doch das Rad mal durch. Ich würde sagen, einer der offensichtlichsten Trends dieses Jahr waren sicherlich die integrierten Cockpits, oder?
Ja. Die Sonderlösung, die jetzt speziell die Profis auf Hawaii gefahren haben. Frodeno hatte eine Lösung von Canyon bekommen. Patrick Lange hat letztes Jahr schon eine Sonderlösung bekommen in Zusammenarbeit mit den Experten von Swisside. Da gucken natürlich alle hin, was fährt der Weltmeister, was fahren die schnellen Radfahrer. Und das ist schon so ein Ding, wo ich sage, das könnte für nächstes Jahr was werden, was vielleicht auch in ein bisschen abgespeckter Form für einen Edge-Grupper verfügbar ist. Bisher sind es halt in erster Linie wirklich komplette Custom-Lösungen. Da bist du dann aber preislich schnell dabei, was unser Durchschnittsleser halt für ein komplettes Fahrrad ausgibt. Also wenn du das komplett scannen lässt und aus Carbon anpassen lässt auf deine Position, auf deine Abmessung, das ist, glaube ich, ein bisschen überkandidelt, aber ich glaube, dass das im Endeffekt für die breite Masse interessant wird, wenn diese Lösungen ein bisschen verallgemeinert kommen, sagen wir mal in ein, zwei oder drei Lösungen, was die Länge und so weiter angeht und man sich das dann ans Rad bauen kann. Also ganz grob geht es ja im Endeffekt darum, das ist dann nicht mehr einfach nur eine Armschale, wo der Ellenbogen drin liegt und eine runde 22,2 Durchmesser Extension, sondern das ist im Endeffekt dieser ganze Frontbereich, in den meisten Fällen aus einem Stück laminiert oder gedruckt oder was auch immer. Ja. Und das hat halt den Vorteil, je nachdem, wie das angewinkelt ist, ist es im Endeffekt vielleicht minimal windschnittiger. Sprich, wenn man im Endeffekt dieses runde Rohr nicht angewinkelt fährt, sondern im Endeffekt da so eine Art Camtail-Profil draus macht, ist es vielleicht minimal aerodynamischer durch die Frontanströmung. Mhm. Es ist auf jeden Fall, und das sagen alle, die damit unterwegs sind, halt deutlich komfortabler, weil man halt mit der gesamten Fläche des Unterarms da aufliegt.
Ja, und nicht dadurch, so punktuell halt, ne?
Genau, dadurch nicht diese Druck-Highlights, sagen wir mal, Ellenbogen und eventuell Handgelenk oder was hat, sondern dass der ganze Unterarm drauf liegt und das halt ein bisschen speziell für die Langstrecke entspannter ist.
Ja. Man wird natürlich dadurch so ein bisschen gelockt auch, ne? Ich meine, das ist ja genau das, was man will eigentlich, ne? Ich meine, ein bisschen ist gut, also einmal gedruckt, nichts mehr verstellt.
Ja, genau.
Das heißt, man muss sich natürlich schon extrem sicher sein, wie die Position da vorne auszusehen hat.
Ja, also da wird man sicherlich, ich vermute mal, mehr als ein Bike-Fitting hinter sich haben und auf jeden Fall hundertprozentig sicher sein, dass es das dann auch ist für die nächsten Jahre, weil ansonsten ist es im Endeffekt eine Menge Kohle aus dem Schornstein geblasen. Und mich haben halt, nachdem das halt zu sehen war, dass die damit alle gefahren sind. Aus der Zeit war Ecke ein paar Leute angehauen, hey, hast du das auch schon? Hast du das auch schon gefahren? Und so, ich sage, ja, also gesehen habe ich das auch schon, aber so einfach ist das jetzt mit den Dingern nicht. Und ob das und inwieweit das nun für mich persönlich was bringen mag, das kann ich noch gar nicht beantworten. Also
ja, klar. Das da gehört halt alles dazu, ne?
Das weckt Bedürfnisse, die vielleicht kurzfristig nicht zu befriedigen sein werden oder zumindest nicht in irgendeiner rationalen Form.
Es ist ja auch tatsächlich auch der Ursprung dieser ganzen Geschichte ist, wenn ich mich richtig erinnere, ja auch bei Swisside so gewesen, dass sie damals bei Patrick Lange geguckt haben, was können wir noch verbessern, wo können wir noch mal rangehen und haben dann sich die CFD-Sachen und so weiter nochmal angeguckt und haben dann gesehen, dass eben diese Lücke, die entsteht zwischen Extension und Unterarm, wenn die offen ist, wie beim normalen System, bei Seitenwind noch eine Möglichkeit gäbe, wenn die geschlossen wäre, dass es dass bei Seitenwind auch besser funktioniert. Und dann sind sie da rangegangen und haben geguckt, ja, Kosten ausgeblendet mit sauber zusammen.
Scheißegal, was kostet die Welt.
Titandruck gemacht. Und ja, die genauen Kosten sind ja nie auf den Tisch gekommen, aber es ist fünfstellig gewesen auf
also
jeden Fall.
Also genau genommen kommt dieser Trend eigentlich aus dem Stundenweltrekord auf der Bahn. Da hat nämlich eigentlich so ziemlich jeder, der das in den letzten Jahren in Angriff genommen hat, das gehabt. Angefangen bei Bradley Wiggins und wie sie dann alle hießen. Die haben halt im Endeffekt dann auch für ihre Zeitfahrräder, die bahnoptimiert waren, halt alle Register gezogen. Und da war es wirklich auch völlig egal, was das gekostet hat. Ja. Natürlich auch ein schönes Prestige-Ding. Und einer von diesen Herstellern ist halt ein Anbieter aus den Niederlanden und der kann sich im Moment vor Aufträgen gar nicht mehr retten. Also der hat, ich hatte den mal angeschrieben vor ein paar Wochen, der hat gesagt, ja, vielleicht habe ich im nächsten Jahr mal Zeit für irgendwas so. Ne? Ja. Und das ist halt ein Ding, wo die Triathleten dann mal wieder in den Profiradsport gucken. Kommen wir vielleicht auch nachher nochmal drauf, wie oft das auch in die andere Richtung passiert, wo die im Endeffekt sagen, okay, wenn es da was bringt, dann bringt es mir vielleicht auf die 180 doch auch noch wieder ein paar Minuten. Oder vielleicht auch nur für den Kopf, kann ja auch sein. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt Profi wäre und ich sehe mein größter Kandidat fürs Podium, der mir den Rang da streitig machen kann, der hat das, dann will ich das auch haben, ganz
scheint
klar.
Ja, scheint ja ein bisschen so, ich weiß mal jetzt nicht, wie es hinter den Kulissen abgelaufen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da bei Patrick auch hingeguckt haben und gesagt haben, so, Moment mal, hätte ich auch, gibt es das auch irgendwie, also wie kann ich das bewerkstelligen, dass ich das auch bekomme?
Gibt es auch in groß?
Ja, das war böse. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, dass dann eben, du hast es angesprochen, dass es dann eben auch mit Carbon dann ja auch vielleicht ein bisschen einfacher auch dann zu machen ist, das Ganze.
Ja, woraus es im Endeffekt nachher gemacht ist, ist ja eigentlich egal. Es
kann
im Endeffekt, also ich würde sogar fast sagen, dass es in Zukunft noch mehr 3D-gedruckte Sachen gibt aus ganz anderen Materialien, wer weiß. Also Carbon ist halt immer in der Verarbeitung relativ aufwendig.
Ja, die haben es ja damals aus Titan. Genau, ich meine, klar, weil Sauber natürlich, die haben so einen Titandrucker halt für die Formel 1. Und da haben sie es dann hergenommen, ja. Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Also es geht ja wie immer nur ums kleine letzte bisschen, aber da geht es ja eigentlich fast bei allen Dingern drum, ne? Der ganz große Wurf.
Also alles, was wir jetzt hier heute diskutieren oder was in den letzten, sagen wir mal, Jahren gekommen ist, wenn man mal ehrlich ist, dann sind das alles diese berühmten Marginal Gains und da geht es halt immer um den niedrigen einstelligen Wattbereich bei, was weiß ich, 45 Testgeschwindigkeit oder so. Aber das musst du halt aufsummieren. Ja, und irgendwo wird es in der Summe dann doch wieder 2, 3, 4 oder 8 Watt bringen, ne? Und dann noch 2 im Kopf, dann bist du schon wieder zweistellig. Ne? Das ist ja im Endeffekt nicht von der Hand zu weisen, dass die Leute einfach auch heiß sind, zu wissen, okay, wenn ich jetzt hier nicht top performe, dann liegt das auf gar keinen Fall an meinem Fahrrad, was von vor 3 Jahren ist, sondern das liegt dann nur noch daran, dass ich das nicht gerissen habe.
Interessanterweise ist da ja auch sogar, klar, auf der einen Seite sind natürlich die Top-Profis da im Vorteil, dass sie ja auch vielleicht Zugang zu solchen Technologien auch eher kriegen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch ja gewisse Einschränkungen, weil die müssen natürlich mit dem Rad fahren, was sie haben, sage ich jetzt mal. Ne? Da müssen
die Ärmsten,
ja. Nein, aber du bist dann daran gebunden und vielleicht hat dein Radhersteller ein Cockpit entwickelt, wo das jetzt nicht vorgesehen ist und was auch vielleicht gar nicht so einfach ist, sowas anzubauen.
Ja, auf
da
jeden
kannst
Fall.
Du ja aber nicht hingehen und sagen, dann kauf mir ein anderes Rad.
Nee.
Das ist der Age Grouper vielleicht sogar, der sich's leisten kann.
Ja, der Age Grouper, bei dem es im Endeffekt auf das Geld nicht ankommt, ist auf jeden Fall im Vergleich zu den Profis ein Vorteil, weil der kann im Endeffekt da alle Register ziehen.
Ja. Ja,
der ist auch nicht gebunden an einen Sponsor, der meinetwegen neben Laufrädern auch noch Shifter macht und Extensions und was nicht alles.
Ja.
Der kann sagen, ich nehme dies, das und so weiter. Und gut, aber
Wer kann, der kann.
Genau. Mehr geht immer.
Ja, ich meine, und in dem Zusammenhang ist es ja auch interessant, eben, wie wird das Ganze eingebunden, ne? Trinksysteme und so weiter, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drum, wenn es darum geht, das ist ein Punkt, den wir noch besprechen wollen, ist irgendwie so, in welche Richtung geht das vielleicht alles mal. Ja, Cockpit war eins der großen Themen. Ein weiteres, was ja seit diesem Jahr extrem aufgefallen ist, also es ging letztes Jahr schon mit ersten Versuchen los oder es gibt es schon länger, aber in diesem Jahr eben verschärft aufgefallen, sind Einfachantriebe. Das ist auch was, womit du schon länger experimentiert hast, oder?
Ja, also da geht es im Endeffekt ganz grob drum, wenn ich den Umwerfer nicht brauche, dann baue ich ihn doch ab, weil da kann man auch wieder, sagen wir mal, 1, 2, 3, 4 Watt sparen und hat im Endeffekt eine etwas vereinfachte Schaltlogik. Wer schon mal einen Kettenklemmer hatte, weil die Kette im falschen Moment halt nicht so richtig wollte, der weiß, wovon ich da rede. Und dann geht es im Endeffekt darum, dass man vorne einfach ein Kettenblatt weglässt, hinten möglichst große Übersetzungsbandbreite durch das entsprechende Ritzelpaket schafft und dadurch dann im Endeffekt auch gut bedient ist. Und was halt dieses Jahr wunderbar geklappt hat, auf jeden Fall auch aus Sponsorensicht, ja, die ersten drei Männer auf Hawaii hatten alle keinen Umwerfer mehr, sondern nur ein Blatt. So. Und das ist halt die Frage, ob das im Endeffekt so für die breite Masse von Age-Groupern auch die richtige Lösung ist. Ich nutze das beim Zeitfahren oft. Also ich habe im Endeffekt ein Rad, wo ich den Umwerfersockel einfach komplett ohne Rücksicht auf Verluste abgesägt habe. Mhm. Da gibt es auch kein Zurück. Und da variiere ich dann halt mit der Kettenblattgröße. Beim Kettenblatt muss man halt aufpassen, dass man nicht ein ganz normales nimmt, weil da fällt die Kette garantiert irgendwann runter, wegen der Zahnform. Die sind ja im Endeffekt bei zwei Kettenblättern dafür gemacht, dass die Kette runterfällt, nämlich aufs kleine Blatt und dass sie auch wieder aufs große kommt. Wenn du nur ein Kettenblatt hast, dann musst du im Endeffekt ein spezielles Zahnprofil haben und das sieht ganz grob so aus, dass halt jeder zweite Zahn ein bisschen anders geformt ist und dass die Kette da drauf bleibt. Das ist eine Technik, die kommt aus dem MTB-Bereich, da haben die irgendwann angefangen, den Kettenklemmer zu vermeiden. Und die Technik geht halt mittlerweile über auf Zeitfahrbikes. So. Und man muss halt aber dann ehrlicherweise auch sagen, mit einem Blatt vorne und 11 oder 12 Ritzeln hinten ist es halt im Endeffekt dann doch eine Einschränkung. Also dazu kommt halt noch, wenn man die schrägen Gänge schaltet, die man dann halt nehmen muss, ja, den 10er oder 11er und hinten sagen wir mal 28 oder 30 oder 32 oder 33, dann ist es im Endeffekt ein gewisser Schräglauf. Das ist nicht mehr als Notanker. So.
Würde vielleicht der eine oder andere Hersteller anders sehen.
Natürlich würde es anders sehen, aber die Ideallinie ist im Endeffekt, sagen wir mal, beim großen Kettenblatt beim 13er oder 14er. Wenn man mal an sich runterguckt, wenn man im Endeffekt ganz rechts fährt auf dem Elfer, läuft die Kette schräg und wenn man im Endeffekt ganz hoch schaltet auf ein großes Ritzel, läuft die Kette auch schräg. Von daher ist es im Endeffekt meiner Meinung nach, man muss abwägen, ob es für einen Sinn macht und man sollte schon die Möglichkeit haben, je nach Kurs auch wieder auf einen Zweifachantrieb zu gehen vorne. Also ich freue mich in Rot zum Beispiel jedes Mal, wenn ich das zweite Mal den Kalvarienberg hoch muss, dass ich einen ganz leichten Gang dabei habe und ich weiß nicht, wie ich da aussehen würde, wenn ich nur ein dickes Blatt vorne hätte.
Ich glaube, man muss das Ganze ein bisschen trennen, ne? Weil also ich meine, wir können sie jetzt beim Namen nennen, es sind ja, also wir reden ja hauptsächlich von Shimano und SRAM, sind die großen Anbieter, was Schaltung angeht und SRAM hat das eben ganz stark gepusht. Da kommt es schon auch aus der Cross-Schiene, da haben sie es schon vorher gemacht und da war immer auch ein spezielles Schaltwerk nötig und eben seit diesem Jahr eben mit der Axis-Gruppe ist es so, dass es eben dafür gemacht ist. Das heißt, man braucht kein spezielles Schaltwerk mehr, die Spannung soll gehalten werden und dann eben, was du auch gesagt hast, mit den Zahnprofilen der Einfachblätter, aber nicht nur das, das verändert ja auch ein Stück weit die Kettenlinie. Also das ist ja weiter reingerückt. Also es ist ja nicht so, als wenn du einfach nur ein Blatt abgeschraubt hast, sondern so, ich wiederhole ja nur Herstellerangaben. aber das ist natürlich immer noch ein Unterschied, als wenn du bei einer Shimano-Gruppe hingehst und sagst, du schraubst das kleine Blatt ab und nimmst das große, vor allen Dingen, weil das ja auch ein anderes, das Schaltwerk ja auch nicht dafür gemacht ist.
Ja, aber das verändert trotzdem die Kettenlinie, weil wenn du im Endeffekt sagst, du gehst mit dem großen Blatt ein bisschen weiter nach innen, wenn es das ist, was du eben gesagt hast, dann geh mal mit der Kette dann aufs kleinste Ritzel, dann hast du wieder Schräglauf.
Ja, klar, du hast auf jeden Fall Schräglauf. Das ist auf jeden Fall ein, wie du auch gesagt hast, ein Nachteil. Wie gesagt, laut Hersteller sind die Komponenten so ausgelegt, dass sie trotz dieser Nachteile, sprich Schräglauf ab und an. Mhm. Und auch ja dadurch, dass das kleinste Ritzel nicht mehr wie sonst 11 Zähne, sondern 10 Zähne hat, hat man ja so eine engere, wie soll man sagen, engere Umschließung, was ja auch aufs Material geht. Eigentlich auch ein Nachteil. Mhm. Ja, und auch vorne das kleinere Blatt ist auch ein Nachteil, denn das größte Blatt, was Triathleten dann fahren, ist eins mit 52 Zähnen. Ich glaube, serienmäßig gibt es das sogar nur bis 50. Und 52 ist das, was quasi für richtig, richtig dicke Beine. Dadurch hat man quasi mit einem 52er und einem 10er hinten ja eine größere Bandbreite, ist das das richtige Wort, oder größere Entfaltung als vorher. Ja. Aber eben bei dieser kleineren Umschließung. SRAM sagt trotzdem, das hält trotzdem 30% länger als vorher das 11-Fach-System. Können wir so nicht nachweisen, nicht nachprüfen. Das ist auf jeden Fall das Argument. Ich wollte es nur noch mal sagen, dass es einfach ein Unterschied ist, glaube ich. Ne? Also, dass man sich das jetzt überlegen muss. Tune ich quasi meine Shimano-Gruppe. Das heißt, dann brauchst du neue Kettenblätter und du musst dir halt auch über Kettenspannung und so weiter auch Gedanken machen. Ja. Oder verbaue ich von vornherein eine Einfachgruppe.
Ja. Und das muss man halt sagen, dass im Endeffekt SRAM der Anbieter ist, die mittlerweile 12 Ritzel anbieten.
Genau.
Und Shimano im Rotbereich bisher noch nicht.
So. Ja.
Bleibt spannend. Also wenn ich raten müsste, kommt demnächst auch eine Gruppe aus Japan, wo ein Ritzel mehr dabei ist.
Ja, vielleicht. Weil ich meine, das Ding ist halt, das ist immer, ne, die Leute fragen, dann braucht man das. Ja, was heißt, das ist immer so, ja, auf jeden Fall, die Antwort lautet immer ja.
Ohne kann man gar nicht weiter.
Oder nein, kann man sich aussuchen. aber der Gedanke ist natürlich dann dahinter, dass man eben geschmeidiger durchschalten kann und dass man eben aber auch diese Möglichkeit hat, trotz des sehr kleinen Ritzels mit der Kombination vorne, dass man dann trotzdem sozusagen hinten noch einen Rettungsanker auch noch montieren kann, sozusagen. Also dass man da ohne zu große Gangsprünge hinten auf ein großes Ritzel kommt, wenn es nämlich doch mal den Berg hochgeht. Ja. Weil, also ich meine, wie gesagt, auch bei SRAM gibt es ja das Einfachprinzip schon länger. Ich glaube, als sie die Crossgruppe rausgebracht haben, Forst, wie hieß sie, ZTX, war das auch schon mal angedacht, dass man das auch für Triathlon nutzen könnte. Damals gab es aber eben nur die 11-Fach-Kassette hin. Und da waren eigentlich die Übersetzungen so brachial, oder man muss sich so entscheiden, dass man sagen konnte, okay, ich kann das jetzt hier fahren, aber ich muss das auf jeden Fall auf einem anderen Kurs 100%ig wieder umbauen, weil das nicht funktioniert.
Also eigentlich kommt das, so viel ich das jetzt richtig erinnere, aus dem MTB-Bereich, da hieß es irgendwann Bye Bye One.
Ja,
und da haben sie im Endeffekt auch mit 11 Ritzeln angefangen und haben gesagt, okay, ab jetzt könnt ihr eure Umwerfer abschrauben und wegschmeißen, braucht ihr nie wieder und wir bieten euch eh keine mehr an. So. Und dann haben alle gesagt, ja, gute Idee, aber ich hänge ja am Berg und ich komme ja einfach nicht hoch und das ist vielleicht doch ein bisschen viel für mich. Und dann haben sie irgendwann halt einen nachgelegt und dann gab es plötzlich 12 Ritzel. Und das ist, glaube ich, im MTB-Bereich der Grund dafür, warum sich das da durchgesetzt hat, weil dieses eine Ritzel es wirklich bringt. Und das war im Endeffekt dann auch in dem Moment, wo Shimano gekommen ist mit Offroad-Gruppen, da haben sie 12.
Ja.
Und da hast du plötzlich auch einfach den Rettungsanker. Also ich habe jetzt Shimano-Ritzel-Pakete gibt es im MTB-Bereich bis 40 oder 42, glaube ich.
Echt krass.
Custom-Anfertigungen gibt es sogar noch viel größer. Und das ist im Endeffekt dann aber halt auch mit extremen Gangsprüngen verbunden. Also nicht mehr halt 11, 12, 13, 14, 15, sondern nachher hast du dann plötzlich wirklich irgendwie so das Gefühl, huch, was ist denn jetzt passiert? Das war nur ein Shift, aber es sind plötzlich doch irgendwie 2 oder 3 Zähne mehr.
Ja. Aber das wird natürlich riesig. Und ich meine, Triathlon bietet sich halt eigentlich dafür an. Ne? Also man kommt schon mit dieser Bandbreite ganz gut klar. Also man muss natürlich da weise wählen. Ne? Man muss sich so ein bisschen richtig, man muss sich einschätzen können, bin ich halt jetzt wirklich so der Drücker, der auch vorne das 50er kauft oder tut es vielleicht dann doch das 48er. Es ist so ein bisschen, also sehr ambitionierte Athleten werden dann das 50er nehmen und sehr oder überambitionierte oder Profis dann eben auf den 52er setzen. Was fährst du für eine Übersetzung, weil wenn du so 180 angehst?
Es kommt so ein bisschen auf das Profil an. Also ich habe mir angewöhnt, relativ große Kettenblätter zu fahren, halt einfach auch aus dem Grund, dass ich die Kettenlinie ein bisschen optimieren möchte. Ich habe beim Zeitfahren eigentlich mittlerweile ein 58er drauf als großes. Und
das ist groß.
Ja, du musst das einfach immer sehen. Du hast ja hinten auch noch so ein Ding, womit du die Schaltung feinjustieren kannst. Das nennt sich Schaltwerk.
Ja.
Und dann hast du halt nicht 58, 11, sondern halt 13 oder 14. Wenn du das Übersetzungsverhältnis mal ausrechnest, ist es im Endeffekt bei deiner, sagen wir mal, 54er oder 55er mit Übersetzung auch dabei, nur halt weiter rechts. Ne?
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn ich rot mache, das ist halt so ein bisschen die Ausnahme, da fahre ich dann halt, ich glaube, 55, 39. So. Und ich bin aber, wie gesagt, auch am Basteln und ich habe auch immer mehr als ein Rad im Einsatz. Also für denjenigen, der da im Endeffekt sagt, was mache ich denn jetzt? Ich würde mir gut überlegen, ob du deinen Umwerfersockel absägst.
Ja.
Vielleicht kann man ihn noch abschrauben. Oder du lässt den Umwerfer einfach dran und hast im Endeffekt mehr mehr Bandbreite vorne.
Ja. Ich meine, das ist natürlich auch was. Also, ja, also jetzt sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, ne? Ja. Das ist natürlich auch ein aerodynamisches Ding. Ja. Also, wenn du dann wirklich, wenn du die Aerodynamiker dann fragst und die sagen, gibt es das überhaupt Aerodynamiker? Ist das ein Wort, habe ich mir gerade ausgedacht. die eher Aero-Experten, die sagen natürlich, dass so ein Umwerfer, gerade jetzt bei den elektronischen Gruppen, irgendwie eine maximal schlechte Form hat. Ja. Irgendwie so, ne? Also ja. den will man da eigentlich gar nicht haben und der leuchtet immer auf, wenn man sich die CFD-Aufzeichnungen dann anguckt, das ist natürlich auch noch ein Vorteil, dass der weg ist. Aber wie du gerade gesagt hast, ich meine, wie gesagt, wir reden hier über Spezialmaterial, über wirklich das, was möglich ist. Wenn ich allround unterwegs sein will, ist, wie du gerade gesagt hast, muss man sich das sehr, sehr gut überlegen, ob man in diese Richtung gehen will. Aber ja. Es ist auf jeden Fall ein Trend, der definitiv kommen wird, weil ich meine, oder voll im Gange ist. Also auch wenn man sich jetzt die 2020er Modelle anguckt, wenn da ein Triathlonrad mit SRAM gespeckt ist, dann ja, wird man da viel einfach sehen.
Ja.
Aber ja, muss man sich überlegen. Ich meine, es ist nicht mehr ganz so kompliziert wie früher. Muss man vielleicht nicht immer das Kettenblatt wechseln, sondern kann hinten auch mit der Kassette reagieren, wobei auch da die Kettenlänge dann wieder eine Rolle spielt. Also das ist alles nicht so einfach. Aber wer weiß, was er will, kann da noch mal ein bisschen was rausholen.
Ja, wer bei den Profis sich was abgucken möchte, der baut jetzt diesen Winter um.
Ja, genau. Es gibt ja auch Profis, die haben auch direkt vor Hawaii noch umgebaut, habe ich gehört. Aber das, ja, da ist immer ganz witzig, wenn man mit den Mechanikern, ich will jetzt auch keinen in die Pfanne hauen, aber spricht, war meine Annahme, ja, da wird da gar nicht mehr viel gemacht, ihr guckt da einmal drüber, wascht das einmal ab und dann ist gut und dann sah ich in Unverständnis manchmal müssen wir noch ganze Menge noch dran machen am Rad.
Ja.
Aber ja, das ist durchaus verschieden, glaube ich. Ne? Es gibt halt auch Profis, die sich da extrem mit beschäftigen und manche fahren einfach, glaube ich. Ja,
ich erwische mich selber immer wieder dabei, man predigt den Leuten irgendwie nichts mehr in der Woche vor dem Wettkampf zu ändern und alles nur eingefahrene Sachen zu nutzen und überhaupt nichts mehr zu testen und dann kommt der Donnerstag oder der Freitag und dann denkt man, ach, mache ich dies oder das noch und manchmal guckt man dann noch doof aus der Wäsche.
Da kam noch ein neues Paket,
ja, genau.
Was man noch hätte nutzen können. Genau. Was man ganz gut immer machen kann und was auch nicht so, so kostenintensiv ist, als wenn man jetzt über eine neue Gruppe nachdenkt, ist das Thema Reifen.
Oh.
Eins unserer beiden Steckenpferde, würde ich sagen,
los.
Oder?
Ja.
Auch da hat sich, ja, wie soll man sagen, hat sich viel getan, kann man nicht sagen. Es nimmt weiter an Fahrt auf, das Thema Tubeless.
Ja.
Ja. Also, wovon wir uns verabschiedet haben, ist das Thema Schlauchreifen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, das kann man so sagen, aber es ist auch noch nicht so ganz lange. Ich erinnere mich so 2016, vielleicht auch noch Anfang 2017, hat man auch noch gut unterwegs seine Profis auch teilweise noch mit Schlauchreifen gesehen.
Ja.
Meistens allerdings eher hinten, ne, aus Mangel an Scheiben und so weiter. Hat man noch die alte Scheibe gehabt und dann fuhr man da noch Schlauchreifen. Mhm. Das Ding ist durch.
Also, wenn du kein Pro-Tour-Fahrer bist, der einen Wagen hinter sich hat und der sich um das Basteln selber nicht kümmern muss und der irgendwas von Notlauf-Eigenschaften, wenn er die Alpen runterfährt, mit Platten erzählt, dann ist das auf jeden Fall durch, komplett.
Ja.
Also die haben einfach nur noch für Triathleten und meiner Meinung nach auch für die allermeisten Leute, die schnell unterwegs sein wollen beim Zeitfahren oder bei Rennradgeschichten oder so, haben die einfach keine Berechtigung mehr. Ja. Die sind einfach kompliziert zu montieren, die rollen schlechter, die sind eigentlich, wenn man ehrlich ist, noch einmal Platten sind die kaputt, es sei denn, man schneidet die auf und flickt den Schlauch und näht den Reifen wieder zu. Ja, das hat mein Vater früher noch gemacht. Der hat den ganzen Winter da gesessen, Schlauchreifen und hat im Endeffekt die Platten vom Sommer repariert.
Ach, das ist
aber nett. Das ist im Endeffekt nichts mehr, was man den Leuten ehrlicherweise an die Hand geben kann. Also der Trend, und da wird es jetzt gleich ganz heiß zwischen uns beiden, ist entweder noch mit Schlauch als Clincher oder halt als Tubeless-Version.
Ja.
Und das würde ich jetzt so ein bisschen wundern, aber ich sehe die Zukunft auf jeden Fall auch da, dass man irgendwann komplett ohne Schlauch unterwegs sein wird. Wenn die Entwicklung denn so weitergeht, wie wir sie in den letzten Jahren beobachtet haben.
Genau, und das ist nämlich der Punkt. Also es hat sich nämlich in den letzten Jahren tatsächlich in die Richtung, also das Thema ist ja weit davon entfernt, was Neues zu sein. Mhm. Ne? Also auch im Rennradbereich gab es ja von Hutchinson, ja klar, die haben es schon ewig gemacht.
Ja.
Aber man muss auch sagen, nie konkurrenzfähig. Die Dinger hatten immer das Problem, dass sie zu schwer waren im Vergleich zu einer guten Kombi aus einem sehr guten Allrounder und einem einigermaßen leichten Schlauch, aber so ein Mittelklasse-Schlauch war immer schneller als das Tubeless-Modell. Ja. Dann Gewicht war eine Frage. Ja, also die Dinger waren schwer. Jetzt hauen wir da so drauf rum, was eigentlich echt unfair ist, weil die das jahrelang gepredigt haben, dass das Prinzip an sich das überlegene Prinzip ist. Ja? Man merkt vielleicht schon, in welche Richtung ich hier argumentiere. Nämlich, wo kein Schlauch ist, kann kein Schlauch kaputt gehen. Ja. Ja. Und über die Jahre ist es halt den Herstellern dann gelungen, in dem Bereich immer besser zu werden. Sprich, die Reifen wurden immer leichter, der Rollwiderstand wurde besser. Und man hat irgendwann die Kombination gehabt aus anderem Pannenschutz. Man musste nicht mehr so auf schwere Pannengürtel setzen, weil man eben mit in Kombination mit Pannenmilch, die ja sehr, sehr wenig wiegt im Prinzip und keine rotierende Masse darstellt, trotzdem bei Durchstichen Pannenschutz hatte. Genau, also ganz anderes Prinzip. Ja. Und irgendwann hat dieses Prinzip, wenn man dann auf Tests guckt, und das weißt du auch, du hast auch Reifentests gemacht, guckt man irgendwann drauf und dann kam irgendwann der Tag, an dem der Tubeless-Reifen schneller war als der Standardreifen mit einem Standardschlauch.
So, und jetzt bist du die ganze Zeit beim Thema Tubeless beim Reifen gewesen. Einen wesentlichen Punkt, den darf man dabei nicht vernachlässigen. Und das war auch meiner Meinung nach jahrelang so ein bisschen der limitierende Faktor. Das waren nämlich die richtigen Laufräder, weil die einfach miteinander harmonieren müssen. Also ein Tubeless-Reifen muss vernünftig in einem Felgenbett sitzen, was Tubeless optimiert ist. Und da gab es halt ganz lange, speziell in dem Bereich, für den wir uns hier interessieren, hochprofilige Carbon Aero-Laufräder, wenig bis nix. So. Ja. Und dann irgendwann fingen die Laufradhersteller halt an, das zu sehen, dass das der Trend ist. Und dann haben sie angefangen, das Felgenprofil, also das Felgenbett dahingehend zu optimieren, dass die Reifen, die am Markt waren und wo absehbar war, dass von immer mehr Herstellern welche kommen, dass die auch vernünftig da reinpassen. Und das war jahrelang ein Problem, diese Systeme dicht zu kriegen. Ich erinnere mich dran, wo ich im Endeffekt Laufräder zu Herstellern von Reifen geschickt habe und die haben gesagt, das kann man miteinander kombinieren. Und ich habe gesagt, ich habe das hier probiert zu Hause, es geht nicht. Doch, das klappt, ihr schickt uns die her. Und ich habe gesagt, ey, ich habe das alles probiert. Ich habe einen Kompressor hier, ich habe alle möglichen Felgenbandlagen. Ich habe das versucht mit einer Schnellentladungspumpe, es hat nicht geklappt. Dann habe ich den Laufradsatz dahin geschickt und dann hat mich der Reifenexperte angerufen und gesagt, du hast recht, das geht nicht. So,
aber das haben wir noch nie gehabt.
Ja, genau, das haben wir noch nie gehabt. Das steht bei mir ganz groß über dem PC morgens. Also jedes Mal, wenn der angeht, steht einmal drüber, das haben wir so noch nie gehabt.
Ja.
Und das ist im Endeffekt der Knackpunkt gewesen. Mittlerweile gibt es von jedem Laufradhersteller oder von fast jedem Laufradhersteller, kommen wir gleich noch drauf, entsprechende Felgen, die harmonieren und die Reifenhersteller und die Felgenhersteller nähern sich immer mehr an. Das ist halt immer ein Problem gewesen, dass da teilweise Toleranzen waren, die nicht funktioniert haben. Und da kann man sich mal an die eigene Nase fassen, wenn man ein paar Reifen hat und ein paar Laufräder und das passt nicht zusammen, wäre es dann immer der Dumme und Schuld, der Reifenhersteller. Weil natürlich sind die Laufräder für 2000 Euro sind nicht die, ist nicht der Fehler, kann gar nicht sein.
Ja. So.
Das haben sie mittlerweile aber im Griff.
Genau, also. Das Problem war ja auch damals, war so ein bisschen so Henne und Ei, ne? Wer wollte das Ding weiterdrehen? Mhm. Ne? Die Reifenhersteller haben gesagt, ja, wir würden ja mehr auf Tubeless setzen, aber es gibt nicht genug Laufradhersteller, die das machen.
Ja.
Und die Laufradhersteller haben gesagt, ja, aber solange es nicht irgendwie total etabliert ist, machen wir das auch nicht.
Ja. Genau, Formen sind zu teuer, wer soll das kaufen, macht mal jetzt mal eure Hausaufgaben.
Genau, und da muss man auch so ein bisschen sagen, dann gab es eben dann auch so Firmen, also und korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber da ist so eine Firma wie Schwalbe zum Beispiel, die sind da ziemlich vorangegangen. Ja. Die haben dann irgendwann mit dem Pro One gesagt, als sie den rausgebracht haben, so, jetzt das ist jetzt unser, eigentlich ist das unser, wenn man ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt hat, es gab immer beides, es gab es als Clincher und als Tubeless und gesagt hat, welcher, wenn ihr euch entscheiden müsstet, welcher ist euer bester Reifen, dann konnte man ihn manchmal entlocken, dass wir gesagt haben, ja, Tubeless ist die beste Wahl und wir wollen das auch pushen, wir wollen, dass das kommt. Jetzt wissen wir beide seit letztem Jahr, seit diesem jetzt Jahr.
Ziemlich genau vor einem Jahr war der Launch von den
Orangen, genau, hat Conti dann nachgezogen.
Endlich.
Genau, auch die haben, der war jahrelang, die Argumentation war, natürlich können wir Tubeless machen, aber der müsste besser sein als unser heilige Kuh, der 4000 S2, 2S. Und solange das nicht so ist und solange wir mit dem wunderbar fahren, fahren wir mit dem auch weiter. Und dann haben sie ja jetzt irgendwann den Cut gemacht, haben den 5000er rausgebracht und dann eben auch den Schritt gemacht. Tubeless und Clincher, es gibt beides. Mhm. Und so ist es bei Schwalbe auch. Schwalbe hat, wenn wir jetzt mal die beiden deutschen Hersteller nehmen, die großen, jetzt auch im Sommer neue Modelle gebracht, auch einen neuen oder zwei neue Tubeless und einen Clincher auch. Und so, dass man die Wahl hat. Aber für was entscheidet man sich jetzt?
Das kommt eigentlich von dir, es kommt darauf an.
Ja, genau.
Also ich kann ja mal so ein bisschen aus meinen Praxiserfahrungen erzählen. Ich habe ja im Endeffekt meinen ersten Satz Schlauch, Tubeless-Reifen habe ich von Schwalbe gehabt. Ich bin losgefahren, es ist irgendwie die gleiche Jahreszeit gewesen wie jetzt. Ich fahre viel draußen, es ist immer nass, die Straßen sind immer dreckig. Ich hatte das vorbereitet, ich wusste, wie es funktionieren soll. Ich bin gefahren, ich hatte den Platten, ich hörte es zischen. Ich dachte schon, ach, jetzt geht das los und plötzlich war der Reifen dicht. Und ich konnte weiterfahren. Ich habe gesagt, wie geil, das funktioniert ja. Das ist ja cool. So, ne? Ja, das war meine Premiere mit Tubeless. Ich war total begeistert und habe schon überall erzählt, das ist jetzt der neueste Kram, nichts anderes mehr. Und dann kamen aber auch noch ein paar Praxiserfahrungen, die leider in die andere Richtung gingen. Mit anderen Herstellern, mit anderen Felgenkombinationen und. Und dazu muss man aber sagen, ich bin da vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen extrem, weil ich bin relativ groß und relativ schwer und ich fahre bei jedem Scheißwetter draußen und ich fahre halt immer noch wegen meiner Größe, sagen wir mal 7, manchmal 8 Bar. Ja. So. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn man mal davon ausgeht, Tubeless ist im MTB-Bereich seit ewiger Zeit komplett etabliert. Das ist aber eine andere Voraussetzung, weil du fährst im Mountainbike-Bereich, sagen wir mal, einen Reifen mindestens 2,3 Zoll. Du fährst im Straßenbereich 23 oder 25 Millimeter im Moment noch, oder zumindest habe ich das die letzten Jahre gefahren. Das heißt im Endeffekt, so ein Straßenreifen passt 2, 2,5 Mal mindestens in so einen Mountainbike-Reifen rein, hat aber, sagen wir mal, 3 bis 4 Mal so viel Druck drauf. Und das ist der Knackpunkt, spätestens wenn es darum geht, dass du im Endeffekt eine Panne hast und diese Milch oder das Dichtmittel, was da drin ist, auch abdichten muss. Und das kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Es funktioniert immer besser, je breiter der Reifen ist und je weniger Druck da ist. Kommen wir nachher wahrscheinlich auch nochmal wieder drauf. Ich habe manchmal das Problem gehabt, 8 Bar, Panne, es zischt so lange, bis die Milch raus ist und die Luft auch. Und dann kannst du versuchen, den aufzupumpen und das klappt manchmal und manchmal nicht. Ja. Und im schlimmsten Fall musst du dann halt draußen bei 2 Grad und Nieselregen Schlauch einziehen und sowas. Und dann musst du den Reifen wieder gesetzt bekommen. Wegen der Passung brauchst du relativ viel Druck dafür. Und dann hast du den Salat. Das sind alles Erfahrungen der letzten Jahre. Das wird alles besser. Die Reifen sind mittlerweile von innen besser abgedichtet, von vornherein schon. Das heißt, sie sind besser vorbereitet auf eine Panne. Und die Dichtmittel werden auch immer besser. Aber da gibt es auch von bis. Ne? Da gibt es welche, die funktionieren beim MTB-Bereich. Da hatte ich neulich gerade mit einem Mechaniker von Canyon gesprochen. Die waren ganz perplex, dass das Mittel vom MTB-Bereich nicht 1:1 genauso auch an den Straßenreifen funktionierte. Mhm. Woran liegt das? An dem Volumen und am Druck.
Ja. So, ne? Genau, da kann man vielleicht auch so als Hinweis, ich meine, klar wird da auch experimentiert, aber wenn man mit sowas experimentieren will, dann am besten nicht in der Race Week, sondern irgendwie auch vorher. Und man braucht ein System, wo man das auch mal getestet hat, ob das auch wirklich dicht ist. Und ich meine, also das sowas zum Beispiel, was ich schon öfter gehört habe, ist auch ein großer Fehler, den man halt machen kann bei Tubeless, ist halt, man hat halt einen Durchstich, man merkt oder hört, da ist jetzt Milch entwichen und dann halten die Leute an und gucken sich das an. Und das ist im Prinzip der größte Fehler, den man machen kann, sagen die Hersteller, weil das Ganze kann nur abdichten, wenn es weiter rotiert. Mhm. Das heißt, man muss weiterfahren auf Teufel komm raus. Nicht gucken, auch die Sauerei mal.
Nochmal ein bisschen beschleunigen gerade. Oh, ich habe einen Platten, ich trete mal an.
Ja, im Prinzip muss man einfach, man darf nicht anhalten. Ne? Ja. Also man muss einfach weiterfahren, man muss gucken, dass das weiter rotiert, denn dadurch wird es abgedichtet.
Ja.
Und es ist bestimmt auch keine schlechte Idee, auf das Mittel zu vertrauen, was der Reifenhersteller einem empfiehlt, also oder auch mit anbietet.
Oder eventuell sogar selber ein eigenes anbietet.
Machen genau, die beiden deutschen Großen ja auch. Ja, genau, weil die halt nämlich sagen, ja, das ist das, mit dem wir getestet haben und wir wissen, dass das funktioniert.
Ja. Ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, ich bin auch viel mit Tubeless noch unterwegs. Es lohnt sich auf jeden Fall immer, einen Ersatzschlauch dabei zu haben.
Ja, haben wir ja auch gesehen in Frankfurt dieses Jahr.
Ja, genau.
Patrick Lange.
Ja, genau.
Der war nämlich auch auf Tubeless unterwegs. Der hat Probleme gehabt. das muss man ja auch, gehört auch zur Wahrheit dazu, auch diese Milch kann nicht alles abdichten. Ne? Ja. Wenn man mehreren Millimeter langen Schnitt da drin hat, dann ist die auch machtlos. Ja? Ja. Dann ist natürlich aber auch echt die Frage, ob ein Schlauch dann noch, also je nachdem, wie groß dieses zerfetzte Ding dann wirklich ist.
Der hätte auch nicht gehalten.
Ja, wahrscheinlich nicht. Der hätte nicht gehalten, aber die Frage ist auch, ob man danach noch einen reinziehen kann. Ja. Gegebenenfalls muss man da auch vielleicht ein bisschen kreativ werden mit Riegelpapier oder so davor.
Ja. Also das Riegelpapier nicht wegwerfen oder die Geltüte, man könnte sie
sowieso nicht
brauchen. Ja. Ja. Also um das mal vielleicht für alle einigermaßen befriedigend abzuschließen, ich glaube schon, dass das im Endeffekt das Ding der Zukunft ist. Das wird immer besser von Reifen und von Laufradhersteller.
Ja.
Die Milch hat natürlich nach wie vor den Nachteil, dass sie nicht dauerhaft ist. Das heißt, sie altert. Da ist Latex drin in allermeisten Produkten und das muss dann alle paar Wochen oder mindestens alle paar Monate ausgetauscht werden, was eine ziemliche Sauerei ist. Mhm. Genauso wie eine Panne mit Tubeless in der Werkstatt auch immer für einen riesen weißen Latexsee sorgt und für viel Freude. Und das andere Ding ist halt, wenn man jetzt mal irgendwie aus Händlersicht oder aus Herstellersicht das ganze Thema beleuchtet, so ein Fahrrad wird nie im Leben Tubeless Ready ausgeliefert werden können, weil die Dinger im Karton immer mit Schlauch aufgezogen sein müssen. Warum? Weil das nicht ewig hält und dann hat mal ein Fahrrad, was du aus dem Karton ziehst und wo ein Tubeless-System mit Milch versagt hat. Dann hast du im Endeffekt die ganze Sauerei am Rad.
Ja, die Frage ist, ob da Milch drin sein muss, ne? Wenn sie es ausliefern. Ja. Aber es wird, also das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr aktuell, denn wenn man jetzt guckt, bei den Profis zum Beispiel, ne, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Patrick Lange, alle tubeless.
Unterwegs. Fast alle fahren sie tubeless, ja.
Ja. Und da muss man auch, das ist teilweise so ein bisschen, fast ein bisschen unfair bewertet worden dieses Jahr, finde ich. Man hat ja gesehen, Jan Frodeno fährt durch die Botanik in Frankfurt, hat keinen Platten und kann weiterfahren. Die beiden anderen, Kienle und Lange, beide einen Platten gehabt. Lange musste wechseln, Kienle konnte weiterfahren. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen irgendwie, da ist ja klar, welchen Hersteller ich nehmen würde. Ist aber, glaube ich, zu kurz gefressen. Also man kann da nicht einfach sagen, die eine Situation hätte jetzt da auch gehalten und die andere nicht. Das ist echt Spekulation. Und da muss man auch dazu wissen, dass ich hatte es ja vorhin angesprochen, Schwalbe mit seinen beiden neuen Reifen, dass Kienle sich für die Variante ohne Pannenschutzgürtel entschieden hatte.
Ja.
Und aber es hat gehalten letztendlich, ne? Wenn es ein normaler Platten gewesen wäre, wäre Feierabend gewesen.
Ja, also ich glaube, da muss man das ein bisschen relativieren, dahingehend, dass von den Top-Leuten die allermeisten Leute die Wahl haben, wie viel Risiko sie eingehen wollen mit sowas. Also was für Reifen und oder Schlauch oder was auch immer Varianten fahren sie und wie weit sind sie bereit, ihr Glück auszureizen. So, Frodeno hatte total den Sott, ja, der ist im Endeffekt über den Acker gefahren und auf der anderen Seite wieder rauf, so wie der Armstrong irgendwann mal in den Alpen und hatte Glück und die anderen haben im Endeffekt vielleicht einfach nur ein kleines Stückchen Grant gehabt oder so und das war's dann so. Und da ist halt jeder selbst gefragt und da bin ich halt auch so ein Spezialist, der sich dann an die eigene Nase fassen will, das hatten wir vorhin gerade, ja, dieses Ding da in Rot dieses Jahr, wir beide reden uns seit Jahren die Köpfe heiß, wie cool Latex-Schläuche sind und ich erzähle jedes Mal, dass man das im Endeffekt, wenn man das richtig montiert, überhaupt nicht mehr riskieren muss und ich habe da eigentlich mein perfektes System für mich, wie ich die montiere. Just am Ende vor Rot kriege ich den Karton noch, ja, da waren dann Latexschläuche drin von einem anderen Hersteller, die haben halt dann irgendwie statt 85, 90 Gramm nur 60 Gramm gewogen. Tja. Ich habe gesagt, geil, her damit, brauche ich unbedingt noch, ich habe den eingebaut, ich bin irgendwie noch ein oder zwei Zeitfahren gefahren davor, die zwei, drei Wochen und das Ding hat dann einfach versagt, weil er einfach zu dünn war. So. Und dann nehme ich aber gerne die Schläge mit offenem Visier ran, weil ich habe es ja im Endeffekt monatelang rumgehupt, dass das nicht mehr passieren kann. Und ich habe es aber selber auch ausgereizt. So.
Ich habe das bis heute nicht kommentiert. Wohlwissend.
Bitte.
Ja, genau. Nein. Du weißt ja, was ich sagen würde. Nee, das ist tatsächlich so. Also ich meine, Thema Tubeless haben wir ja gesagt. Na, auch da muss man wissen, wie weit reizt sich das aus. Also man kann auch da einen Allround-Tubeless-Reifen nehmen oder man kann eben einen sehr, sehr schnellen nehmen, der darauf aufs Maximum ausgereizt ist. In der Welt der Age-Grouper, wenn man mal ehrlich ist, wo es für die meisten nicht darum geht, kann ich jetzt hier gewinnen oder nicht. Auch da muss sich das jeder selber überlegen. Ich würde immer die sichere Variante nehmen, weil wir reden ja nicht davon, dass wenn man jetzt einen Allrounder nimmt, der tubeless ist, dass man da irgendwie einen Klotz am Bein hätte oder so. Nein. Das sind sehr, 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 sehr gute Reifen, die sehr, sehr viel Pannenschutz bieten. Und ich würde immer darauf setzen, ich habe lieber keinen Pannenfall und muss nicht tauschen und fahre durch, als dass ich da das Letzte ausreize. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, wenn ich eine Panne habe, ist sowieso alles rum und ich muss alles rausholen, was geht.
Ja.
Und aber da gibt es ja auch bei Clincher-Entwicklung. Das ist ja auch so das Thema Schlauch. Du hast jetzt das Thema Latex angesprochen. Dem ich immer schon sehr, sehr kritisch gegenüber stand, auch aus meinen Erfahrungen und auch Gesprächen, die ich mit ganz erfahrenen Rattenmechanikern geführt habe, die selber gesagt haben, Latex fasse ich nicht an, weil ich da nicht die Hand für ins Feuer legen möchte. Wenn ich das montiert habe und da legt sich einer auf die Schnauze, dann will ich nicht derjenige sein, der da eventuell den Montagefehler gemacht hat, weil man es eigentlich fast nicht kontrollieren kann.
Ja, Latex ist halt ein Naturprodukt und die Latexschläuche sind wie rohe Eier. Also da würde ich auch nie im Leben rangehen und jemandem anderes montieren und dann sagen, fahr mal den Wettkampf deines Jahres damit jetzt. Das muss man selber wissen, ob man bereit ist, das zu machen oder nicht. Die haben halt einfach zu viele Unwägbarkeiten in der Montage und im Alterungsprozess und in allem anderen. Aber es gibt im Endeffekt ein Schlauchmaterial, wo ich glaube oder wir uns schon besprochen haben, dass das eventuell was sein könnte für die Zukunft. Und zwar reden wir da von TPU-Schläuchen. Ja. Das ist ein spezieller Kunststoff, den haben wir dieses Jahr in unserem Laufradtest auch über die Teststände mitgejagt. Der hat den Nachteil, der ist unheimlich hitzeempfindlich, sprich der ist eigentlich für Felgenbremsen überhaupt gar nicht geeignet, weil sich die Hitze genau da entwickelt, wo der Schlauch sitzt. Aber wir reden vermutlich in Zukunft in erster Linie von Rädern mit Scheibenbremsen. Dann ist die Hitzeentwicklung nicht mehr oben am Felgenbett, sondern an der Scheibe. Dann wären TPU-Schläuche eine Idee, weil die sind viel einfacher zu montieren als Latex. So ein Ding pumpst du auf, das ist im Endeffekt picobello rund. Das fängt nicht an zu wandern wie Latex, was immer zwischen Felgenband und Reifen und Felge und sonst wohin will, sondern dieses TPU-Material ist im Endeffekt formbeständig und es ist von den Tests, die wir gemacht haben, in der leichten Variante beinahe vergleichbar, sprich eigentlich schon innerhalb der Messtoleranz mit einem guten Latexschlauch. Und das ist im Endeffekt dann eine Alternative, wo ich mir vorstellen könnte, dass das kommt.
Ja.
Und zwar dann in der Kombination optimierter Clincher mit so einem Schlauch gegenüber Tubeless. Wir reden im Endeffekt bei den guten Modellen, bei den guten Clinchern, bei den Testaufbauten, die wir mal gemacht haben. Ein guter Reifen hat immer so 12, 13 Watt Rollwiderstand. Das kann man noch ein bisschen runterkriegen.
Rolle. Genau,
ja. Diese Geschichte 30 km/h, ich glaube 50 Kilo auf der Trommel. So. Das kann man noch ein bisschen runterpimpen durch Latex oder halt durch TPU oder halt durch einen sehr stark optimierten Tubeless-Reifen, bei dem dann halt aber der Pannenschutz nicht mehr Prämisse ist.
Ja.
So. Und das ist immer so ein Ding, da geht es dann auch wieder nur um minimale Einsparungen, aber wie schon gesagt, es geht bei den ganzen Sachen, über die wir mittlerweile reden, immer um ein oder zwei oder drei, weil beim Reifen kannst du es immer mal zwei nehmen, theoretisch, ne? Weil wir immer nur einen messen. Das hieße, du kannst im Endeffekt mit ein paar guten Schläuchen nochmal 5 Watt rausholen.
Ja, klar, der Schlauch wird unterschätzt häufig, ja.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall was, wo man, und was das auch interessant macht, ist ja auch so ein bisschen das Packmaß, ne? Also
ja, genau.
die sind ja mies, so wie so ein 5, die Älteren werden sich noch erinnern können, 5 Markstücke, wie die aussahen.
Ja.
Viel, viel größer ist das ja nicht. Ne? Also richtig zusammengerollt, wenn so wie die kommen vom Hersteller, das ist halt mini und das passt halt überall rein in, das kriegst du auch sogar noch in eine Bento-Box rein vorne, wenn du keine wenn dein Fahrrad das nicht hergibt.
Ich habe von den Dingern 2 Stück in einer Satteltasche, wo normalerweise nur ein Butylschlauch reingeht. Und das Gute ist halt, wenn es dann im Endeffekt um Hektik im Wettkampf geht, dann kann sich vielleicht jeder, der das noch nicht hatte, reindenken und jeder, der das schon mal hatte, weiß jetzt, wovon ich rede. Man steht dann da mit zittrigen Fingern, ja, man ist am Verzweifeln, man nestelt irgendwie rum, alles fällt runter und dann entwirrt man irgendwie den Latexschlauch und wenn man den aufpumpt und der irgendwie nicht so will, wie man das gerne hätte. Wenn man das noch wieder dadurch ein bisschen vereinfachen kann, dass der Schlauch aufgepumpt wird und plopp, hast du ein perfekt rundes Ding, was du in den Reifen reinlegst. Das ist, glaube ich, noch ein weiterer Vorteil von den Dingern.
Ja.
Also, wenn ihr einen Ersatzschlauch mitnehmt, denkt mal dran, was ihr für ein Material mitnehmt. Vielleicht ist das eine Alternative.
Ja. Aber TPU. Auch vielleicht auch da einmal vorher ausprobieren.
Auf jeden Fall. Und rechnet auf jeden Fall mit der richtigen Ventillänge.
Ja, das ist noch, ja, Ventile, das Thema, Ventile. Ja, nee, das vertiefen wir nicht. Ja, ist klar, ich meine, wenn Ventile ist, ist eine, da muss man, ja, aber das, wie du es gerade sagst, ich meine, wie viele Leute haben schon da gestanden und haben dann gesagt, oh, Ventilverlängerung kriege ich nicht abgeschraubt oder hab nicht das richtig lange Ventil dabei.
Warum grinst du jetzt so?
Hä? Nee, ich muss an einen Sebastian Kienle hatte damit mal Probleme.
Ja, der auch.
Ja, genau. Und ist deswegen vielleicht erst später Weltmeister geworden. Ja. In also, Führung liegend, um das so zu sagen, beim Ironman Hawaii hatte damals allerdings seinen Schlauchreifen nicht runterbekommen, weil er die Luft nicht rauslassen konnte. Weil genau,
die Ventilverlängerung war ab.
Genau, die Ventilverlängerung war ab und er hat die Luft nicht, die Restluft nicht rausbekommen. Ja. So habe ich das gehört.
Also probiert auf jeden Fall aus, alles, was ihr für einen Wettkampf an Bord habt, ob das miteinander harmoniert und passt. Wenn ihr im Endeffekt eine Scheibe habt, dann guckt, ob eure Notfallpumpe oder die Kartusche da reinpasst. Und wenn ihr Ersatzschläuche dabei habt, dann guckt im Endeffekt, ob die Ventilverlängerungen lang genug sind und passend für die Felgenhöhe. Und jetzt nehme ich das nochmal volle Kante auf mich. Ich habe das nämlich in Rot dieses Jahr auch gehabt. Ich habe im Hotel noch doziert, zwei Triathleten noch geholfen, was sie alles vorbereiten sollen. Ja. Und bei dieser ominösen Panne hatte ich dann im Endeffekt ein Ventil, was minimal zu lang war. Ich habe die Pumpe wieder rausgezogen aus der Scheibe und das Ventil ist abgebrochen.
Zack.
Und dann stand ich da.
Ja.
So, mehr kommt jetzt aber nicht dazu von mir.
So, jetzt ist die Scharte auch ausgewetzt. Und übrigens jetzt doch noch wieder Switch to Tubeless. Wenn da Milch drin ist, darf man da keine Kartusche reinpumpen, ne? Weil sich das nicht mit der Milch verträgt.
Okay.
CO2. Das ist nicht gut.
Das habe ich in der Tat noch nie probiert, die Kombination.
Ja, zumindest nicht mit, also es gibt Milchsorten, die damit nicht harmonieren, sagen wir mal
okay.
So. Ja, also bleibt noch ein Thema, mit dem man sich immer ein bisschen beschäftigen kann, aber das Gute bei Reifen ist tatsächlich, dass man da wirklich ja von der Standard-Kombi bis zu High-End, ich sag mal, für verhältnismäßig wenig Geld, obwohl der auch die auch Tubeless-Reifen und so auch richtig teuer sind, das muss man auch sagen, also die kosten auch richtig Asche, echt viel rausholen kann.
Ja, den Rollwiderstand optimieren bedeutet ja, dass man den Widerstand die ganze Zeit deutlich niedriger hat als bei allen anderen Sachen. Also wenn wir über aerodynamische Positionen reden oder irgendwelche Optimierungen, dann ist das immer im Endeffekt im Idealfalle so. Ja, aber wenn du im Endeffekt einen Reifen hast oder ein paar Reifen, sprich immer gleich mal zwei zu nehmen alles, dann kannst du locker, sagen wir mal, für eine Investition von, sagen wir, 120, 150 Euro, wenn du richtig teure, gute Sachen nimmst und im Endeffekt von der Stangenware oder Trainingsreifen kommst, zu einem guten Setup locker 10 Watt sparen.
Ja. Ja, und im Vergleich also sogar zu dem, wenn du müsstest dir neue Reifen, so, das ist ja auch ein Verbrauchsmaterial, genau, irgendwann ist der Reifen runter, du musst was kaufen und dann lohnt es sich tatsächlich da wirklich zu überlegen, was investiere ich da?
Ja,
von Fahrverhalten und so weiter mal ganz abgesehen, dass das bei Top-Reifen natürlich auch noch ein Unterschied ist.
Genau, und wenn ich jetzt überhaupt gar keine Ahnung hätte, dann würde ich gucken, ob ich eventuell noch unsere Ausgabe vom Frühjahr irgendwo finde.
Bei uns im Shop
zum Beispiel. Mal reingucken, genau. Ja, welche Nummer das ist, kann ich dir nicht sagen, vielleicht wäre das für die Shownotes was.
Das schreiben wir uns gleich mal direkt auf, damit wir das nicht vergessen. Reifentest. Ja, das Thema Reifen. Also das wird uns auch weiterhin beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Und weil das einfach was ist, wo auch tatsächlich noch Entwicklung drin ist.
Ne? Ja.
Also es gibt so viele Sachen, wo es einfach, ja, da kommt zwar neues Material, aber dann muss man sagen, wie da wird dann an Integration gearbeitet oder ist an Optik auch häufig, minimal an Gewicht vielleicht. Das ist ja was uns Triathleten am Rad nicht so beschäftigt wie Rennradfahrer zum Beispiel. Mhm. Aber beim Thema Reifen, da ist die Messe noch nicht gelesen.
Nee, vor allem, wenn man sie dann wieder mit dem kombiniert, wo sie dranhängen, mit den Laufrädern.
Ja.
Da ist sicherlich in den nächsten Jahren noch eine Menge Musik drin.
Genau, denn auch das Thema Laufräder, wie siehst du das? Wurde ja quasi durch das Thema Scheibenbremsen, wenn wir mal beim nächsten Thema sind.
Was für ein Übergang wieder.
Ja.
Toll.
Nochmal quasi neu gedacht oder muss oder stand zumindest im Raum.
Ja.
Ja.
Absolut. Also, ich weiß, das wollen ganz viele Leute nicht hören, aber früher oder später ist das im Endeffekt Standard.
Ja.
Disc Brake, auch an Triathlon-Bikes, auch an Aero-Laufrädern, ist da, wird kommen, ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen einfach die Zukunft. wenn man mit Herstellern redet, dann sagen die ehrlicherweise, wir sind seit Jahren nur noch an Neuentwicklungen dran für Scheibenbremsen.
Ja. So.
Und dann höre ich ganz viele alteingesessene schreien, so ein Quatsch, das braucht kein Mensch, das hat immer schon funktioniert. Und dann muss ich leider sagen, nein, hat es nicht. Weil, wenn du Hochprofil-Aero-Laufräder hast, sagen wir mal 60 oder 80 Millimeter, und du fährst schnell und es ist nass, dann viel Spaß beim Bremsen.
Ja.
So, und das gilt nicht nur im Training, und sondern auch im Wettkampf. Das ist einfach nicht das Gelbe vom Ei, auch wenn das jahrelang halt so angeboten wurde, als wenn das alles optimiert sind. Und wir haben jetzt neue Bremsbeläge, die sind auf Carbonfelgen und ja. so weiter. Ich sage ja, hat nie funktioniert.
Es ist so ähnlich auch wie mit Steifigkeiten bei Rahmen. Man gewöhnt sich an alles. Ja. Ne? Oder das, was man kennt, hält man dann irgendwann für okay.
Genau.
Bis man die nächste Evolutionsstufe ja. kennengelernt hat.
Also ja. sagen wir mal, es war schon mal schlechter. Es gab schon mal yeah. Kombinationen von Carbonfelgen und Bremsgummis, die haben noch schlechter funktioniert. Ich denke da an irgendwelche Korkbeläge
oder gar nicht. Sowas.
Oder vielleicht auch gar nicht. Da hat man dann immer ausklicken müssen mit dem Fußbremsen. Das ist mittlerweile schon besser, und auch die Bremsen bei den ganzen Spezialbikes sind mittlerweile besser, als sie die Generation davor war.
Definitiv, ja.
Also mittlerweile kommt man, ich sag mal, mit dem Plasma oder mit dem Speedmax auch gut zurecht.
Ja, klar.
Aber es ist im Endeffekt immer noch nicht geil, wenn man im Endeffekt mal ehrlich ist und einigermaßen schnell verzögern möchte. So, und das ist halt natürlich bei Scheibenbremsen der große Pluspunkt. Die bremsen einfach besser. So, ist auch wieder was vom MTB-Bereich kommt. Da ja. gibt es das irgendwie seit, was weiß ich, 25 Boah, Jahren nur ewig. Noch.
Ne? Ja.
Und jetzt hat es seit ein paar Jahren auch im Rennradbereich Einzug gehalten. Und weil das im Endeffekt die kleinste Gattung ist und am kompliziertesten ist, sind sie jetzt im Endeffekt bei den Triathlon- und Zeitfahrbikes dran, das darauf zu ziehen. So. Die haben eine ganze Menge Vorteile, die wir eben schon hatten. Die haben auch ein paar Nachteile. Die sind halt schwerer, die sind komplizierter. Da steht immer irgendwas im Wind. Da ist im Endeffekt eine 140 oder 160 mm Bremsscheibe, die sonst nicht da ist. Die ja. Narben sind im Endeffekt ein bisschen dicker. Die Speichen sind ein paar mehr. Das ist alles, sagen wir mal, Minus. Was aber meiner Meinung, meiner Erfahrung nach um ein Vielfaches dadurch wettgemacht wird, dass man viel sicherer bremsen kann, viel später umgreifen muss, viel schneller an die Kurven ranfahren kann und nicht irgendwie vor einer 90-Grad-Kurve schon 100 Meter früher aus der Aero-Position gehen muss und bremsen muss, damit dann irgendwie 10 Meter vor der Kurve das anfängt zu wirken, ja. bei Nässe zum Beispiel. Oder wenn man schwer ist.
So. Man ist halt einfach länger schnell.
Genau.
Ja, und auch schneller, länger aerodynamisch.
Ja.
Also, und das ist in der Summe. Kann man sich das ausrechnen? Das mag sich anhören, als wenn das jetzt schön gerechnet ist oder schön geredet. Natürlich sind diese Nachteile, die du gerade genannt hast, auch da. Und es ist bestimmt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn an den Felgenprofilen an sich hat sich ja noch nicht so viel getan. Ne? Das war ja früher.
Könnte aber noch.
Genau, als es immer darum ging, irgendwie so, ja, wenn dann erstmal in der Mitte gebremst wird, also wenn an der Bremsscheibe gebremst wird und nicht mehr auf der Flanke, dann können wir die ganz anders bauen, dann können die leichter werden und so weiter. Das ist alles was vielleicht noch nicht so stattgefunden hat. Vielleicht auch nicht, weil es die Notwendigkeit nicht so richtig gibt. Ne? Also ich meine, so ein bisschen rotierende Masse ist ja gar nicht verkehrt für die Stabilität. Ist halt die Frage, muss das alles immer leichter werden? Für unsere Zwecke nicht unbedingt, würde ich mal sagen, bei den Hochprofil.
Nice to have,
Geschichten,
aber nice es gibt wichtigere
ja.
Dinge.
Ja.
Ja.
Und ja, aber ich meine, das Thema Sicherheit, also mal abgesehen davon, dass man länger schnell ist, ist natürlich was, ja, was man einfach mitnehmen muss, wenn man es geboten kriegt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Hersteller, ich meine, das ist auch immer so, wenn jetzt ein neues Rad entwickelt wird, ja, dann wird das niemals weniger aerodynamisch sein als der Vorgänger. Ja, es wird niemals schwerer sein, obwohl, also höchstens
das
dann.
Das könnte jetzt so ein bisschen das erste Mal passieren, die nächsten
Monate. Ja, das Monate könnte passieren, genau. Also es kommt dann auf die Kategorie drauf an.
Ja.
Genau. Das wäre eher so bei Rennrädern der Fall, wobei auch da switcht das so wieder. Da sind die auch schwerer geworden mit den Scheibenbremsen, weil sich aber auch viel getan hat bei Rohrprofilen und so weiter, weil das Thema Aerodynamik in allen Bereichen Fuß gefasst hat, wo es früher ja keine Rolle gespielt hat für die Kundschaft, weil das nicht verlangt war. Und mittlerweile ist das halt aber schon so. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass wenn ein Hersteller vor der Herausforderung steht, er soll ein neues Triathlon-Rad auf den Markt bringen, dann wird er Mittel und Wege finden, um bei der Aerodynamik den Scheibenbremsnachteil auszugleichen. Er wird irgendwo Einsparungen finden, zumindest teilweise. Ja. Um dem entgegenzuwirken. Also die packen ja nicht einfach 600 Gramm, 800 Gramm, was immer es dann auch sind, einfach oben drauf. So und sagen so, ja, es ist jetzt schwerer. Ne?
Ja, und wenn man mal ehrlich ist, dann müsste man im Endeffekt dieses Gesamtsystem inklusive Fahrer und dessen Position mit reinschmeißen in den Topf. Weil selbst wenn du im Endeffekt minimale, und da reden wir dann wieder über 1-2 Watt oder was auch immer in dem Bereich sich bewegt, Verschlechterungen reden würden, wo ich mir noch gar nicht sicher bin, dass das überhaupt nötig ist, wenn man das gesamte Fahrrad optimieren kann, dann ist es immer noch wieder die Frage, was ist denn mit dem Fahrer, wenn der im Endeffekt 100 Meter vorher auf dem Basislenker sitzen muss, damit er im Endeffekt bremsen muss, ist das um ein Vielfaches schlechter als die 140 oder 160 Millimeter Scheibe einer Vordernarbe. Ja. So, ne? Garantiert. So.
Ja, vor allem, weil du es ja nicht einmal machst, sondern also je nach Kurs halt relativ häufig.
Genau.
Da muss man auch, gut, da muss man auch wieder fair sein, es kommt dann natürlich auf den Kurs an, wie oft muss ich das überhaupt machen, wenn ich eine Rein-Raus-Strecke habe mit einem Wendepunkt, ja gut, da fällt es dann schwer, die Vorteile der Scheibe, also der Bremsscheibe irgendwo rauszustellen.
Ja.
Aber bei Kursen, wo es rauf und runter geht und wo es auch verwinkelt ist,
Ja, oder es soll ja auch schon Triathlon-Veranstaltungen gegeben haben, wo die Leute im Pulk gefahren sind und im Pulk irgendwelche Serpentinen runter mit Leuten, die mittelmäßig Fahrrad fahren können. Ist im Endeffekt halt mit Scheibenbremsen eine ganze Ecke sicherer als mit Carbon und Gummi. Ich habe es ja schon oft genug stinken hören in Rot, wenn man da die Serpentinen runterfuhr.
Ja, stinken und auch da sind wir auch wieder beim Thema Hitzeentwicklung.
Ja,
also genau. wenn du einen alten Satz Carbon-Laufräder hast, erstens kann es dir da passieren, dass das delaminiert, wenn du zu sehr auf der Bremse stehst. Und das muss ja gar nicht mal so sein. Das ist immer was von den Laufradherstellern dann häufig gesagt wird, so ja, die Leute können nicht bremsen. Ja, die müssen dürfen dann nicht so lange draufstehen und so weiter. Es gibt aber Situationen, wo du einfach auf der Bremse bleiben musst, weil du einfach nichts machen kannst.
Ja
wenn es einfach steil ist.
Ja,
du bist irgendwo unterwegs und du hast eine richtig steile Abfahrt oder auch im Training vor dir fährt ein Auto oder ein Bus und du kannst nicht überholen, dann musst du immer wieder bremsen und dann wird das heiß.
Kommen immer, ne?
Genau.
Und dann muss man im Endeffekt das Produkt darauf auslegen, wie die Leute es nutzen.
Ja.
Und wenn die nicht bremsen können, dann liegt das vielleicht auch am Produkt.
Genau. Wobei man dann auch fairerweise sagen muss, auch Scheibenbremsen sind da kein Ding, wo man nicht drüber nachdenken muss, also einfach raufsetzen und Vollgas bremsen, kann auch zu Schwierigkeiten führen, ne? Dass die Belege danach nicht mehr funktionieren oder weiter. Auch Scheibenbremsen müssen eingebremst werden, vorsichtig und so weiter. Also es ist auch was, mit dem man sich beschäftigen muss.
Das ist eine Wissenschaft für sich und da ist auch meiner Meinung nach das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, auch was so Sachen angeht wie Nässe, Geräuschentwicklung und ähnliche Dinge.
Das ist nämlich, genau, das ist ein Punkt, auch da sind wir jetzt schonungslos ehrlich, der auch noch nicht abschließend gelöst ist, denn da, wo haben wir gesagt, kommt her aus dem Mountainbike-Bereich, da klappert und rattert sowieso die ganze Zeit alles und da kriegt man das nicht mit, aber beim Rennrad stört oder beim Triathlonrad stört halt jedes Ting, Ting, Ting,
absolut.
Ting,
Ting,
stört halt einfach.
Ich muss mir keine Keramiklager irgendwo reinpacken oder irgendwelche Schlauchtuning-Sachen betreiben, wenn im Endeffekt die Scheibe dauernd schleift.
Ja.
So. Also das passt nicht zusammen. Da ist noch ein bisschen was an Hausaufgaben zu machen.
Wird aber bestimmt besser. Ich habe da, Zuversicht.
Auf jeden
Weil es einfach auch, einfach tatsächlich, so ehrlich muss man sein, einfach auch alternativlos ist. Die ganzen Laufradhersteller, die auch da wieder Hen und Ei, ne? wer macht zuerst? Die Radhersteller, dass sie sagen, ja, wir bauen Rennräder und Zeitfahrräder für Scheibenbremsen. Oder die Laufradhersteller, die sagen, hey, wir bieten euch Hochprofil-Laufräder an. Das hat lange gedauert.
Mhm.
Da wurde der Ball sich auch lange hin und her geschoben. Das Ding ist rum. Mittlerweile gibt es alle Hochprofil-Modelle mit Scheibenbremsen. Und die Frage ist eher, wie lange gibt es die noch für Felgenbremsen?
Ja.
Schon noch ein bisschen.
Aber der Drops ist gelutscht, was Neuentwicklung angeht.
Genau.
Da kommt nichts mehr.
Ja. Und einige Hersteller sagen es ja auch schon. So.
Jo.
Ja. Genau. Thema Neuentwicklung. Wir haben über ganz viele Trends gesprochen, die wir gesehen haben. Gucken wir mal in die Zukunft. Wie kann ein Triathlonrad aussehen, was vielleicht 2020, 2021 auf den Markt kommt? Was glaubst du, sind so die Punkte, die da einfach die Merkmale sind?
Also ich würde mal davon ausgehen, wie die Räder jetzt aussehen und wie die Räder die Generation davor ausgesehen haben. Das waren im Endeffekt in erster Linie Bikes, die aus dem Pro-Tour-Zirkus runtergetrickelt sind im Triathlon-Bereich und die waren zum Teil unschraubbar.
Ja.
Also die waren im Windkanal schnell, die sahen unheimlich sexy aus und dann hast du das Problem gehabt, dass du mal irgendwie zwei Spacer unterpacken wolltest oder die Extensions anwinkeln wolltest oder das Rad verpacken und dann hast du den Salat gehabt. So.
Ja.
Und die aktuelle Generation hat das schon zu einem Großteil verbessert dahingehend, dass es alles eine Ecke einfacher ist. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, man ist zum Beispiel beim Bikefitter oder man ist auf der Bahn oder im Windkanal und da ist Zeit und Geld. Wenn man da mal eben schnell was verändern möchte am Setup vorne, dann ist es immer noch relativ kompliziert, da mal eben schnell einen Zentimeter mehr zu nehmen oder weniger oder was anzuwinkeln. Das sehe ich als einen ganz großen Punkt, was kommen wird, weil die Hersteller mittlerweile, glaube ich, einfach sich auch eingestehen müssen, dass sie das Geld mit den Triathleten verdienen und nicht mit den Radprofis.
Ja, ja, klar.
Wenn du ein Prototeam oder was auch immer hast, die wollen das heißeste Material haben, die haben aber dann im Endeffekt auch wieder irgendwelche Mechaniker, die mehr oder weniger gut schrauben können an den Dingern, da muss sich der Fahrer um nichts kümmern. Und im schlimmsten Fall fahren die Leute einfach für die zwei Zeitfahren im Jahr, die sie machen, Räder, die ihnen nicht passen. So, ne? Weil das ist eh scheiße und tut weh und da trainiere ich nicht drauf und da fahre ich auch noch eine runde Flasche im Unterrohr, wenn ich ein kleiner Spanier bin und mir alles egal ist, da ist einfach Hopfen und Malz verloren. So, da verkaufst du auch keine Bikes. Ne? Und dann ist es im Endeffekt für dich als Hersteller viel einfacher, wenn du dich auf die Zielgruppe spezialisierst, die die Kohle bei dir lässt, da hast du nämlich zudem noch den Vorteil, dass du diese ganzen absurden UCI-Regularien einfach in den Wind schießen kannst.
Das ist ja ein Thema,
mit dem
du dich auseinandersetzen musst.
Es ist komplett mir völlig unverständlich. Da gibt es Vorschriften, wie weit der Sattel geneigt sein darf, wie lang die Extensions vom Tretlager sein dürfen, abhängig von der Körpergröße. Ich habe gelernt, dieses Jahr, ich bin 1 Zentimeter geschrumpft. Ja, das war schon knapp bei mir dieses Jahr bei der WM, ob das noch erlaubt war oder nicht. Dann gibt es im Endeffekt Vorschriften, was die Textilien angeht, was alles Mögliche angeht. Wenn du dich da gar nicht mehr drum kümmern musst, sondern einfach im Endeffekt das optimieren kannst, darauf, was das Beste ist und das Schnellste und am einfachsten zu handeln, ist es im Endeffekt doch für alle Seiten viel besser. Also ich sehe im Endeffekt die Zukunft da, dass das Räder sein werden, die nicht mehr unbedingt dieses UCI-Label haben, weil es im Endeffekt eh irrelevant ist für das Gros der Käufer. Dann sehe ich im Endeffekt die Räder viel einfacher zu verpacken. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil Triathleten viel reisen.
Ja, genau. Ja,
die fliegen im Frühjahr auf die Kanaren zum Trainieren, dann fliegen sie nach Südafrika für ein Rennen, dann fliegen sie nochmal wieder irgendwo ein zweites Trainingslager hin und dann fliegen sie alle nach Hawaii. So. Und dieser Triathlet muss das Fahrrad mehrmals im Jahr auseinanderbauen und mit einem Mini-Tool oder womit auch immer im Hotelzimmer wieder zusammenschrauben. Und dann möglichst so, dass es alles noch funktioniert, wie es zu Hause der Fall war. So.
Ja,
und das ist im Endeffekt halt auch einfach eine Frage, die die Radhersteller lösen müssen. Und da gibt es mittlerweile Lösungen, die wir schon kennen von verschiedenen Marken mit Cockpits, die man runterklappen kann oder irgendwelchen Lenker-Vorbau-Extension-Kombis, die man einfach abnehmen kann mit so Kupplung, mit so Kupplungssystemen für die Züge und. Und das ist, glaube ich, einfach ein Ding, da haben die Hersteller endlich mal erkannt, wo die Kohle machen und reagieren da drauf.
Ja.
Das wird kommen.
Genau, das ist halt eben dieser ganz andere Ansatz, ne? Zu sagen irgendwie, hey, wir gucken einfach da drauf, wie sind die Leute unterwegs, was haben die für Bedürfnisse beim Rennen. Anderer Punkt ist das Thema Flüssigkeitsversorgung.
Genau,
ne?
Ja. Da gibt es zwei Ansätze. Also es gibt Hersteller, die vertrauen drauf, dass die Leute vorne ihr Aero-Cockpit immer wieder befüllen während der Fahrt. Da ist im Endeffekt dann der Tank in Bug integriert oder halt im Trinksystem im Rahmen oder bei dem neuen Specialized zum Beispiel in so eine Tankblase hinterm Sattelrohr. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz, und da gibt es auch mehr als einen Hersteller von, die sagen halt, okay, das ist alles völlig irrelevant, weil die Leute bekommen unterwegs nur runde Flaschen. Die haben alle mehr oder weniger einen Durchmesser und die bekommen sie auf der ganzen Welt alle 10 oder 20 Kilometer angereicht. Und warum integrieren wir nicht einfach diese Flaschen sinnig?
Das war echt, das war interessant. Das weiß ich noch ganz genau. Das Cervelo P5X ist, als das vorgestellt wurde, war er mit großem, das Ding sieht aus wie ein Raumschiff, die ersten Shots waren davon und dann kam die Präsentation und haben gesagt so, wie, ihr habt ein Rad ohne Trinksystem.
Runde Flaschen?
Ja, runde Flaschen, und haben die gesagt, ja, wir haben, keine Ahnung, im fünfstelligen Bereich Fotos von Triathleten gemacht, in Wechselzonen auf der ganzen Welt, bei großen Rennen, bei kleinen Rennen, bei allem möglichen, und haben uns angeguckt, was die Leute haben und was die Leute wollen und haben gefragt, was müsst ihr unterbringen? Und für uns war irgendwann klar, ja, das ist nicht die aerodynamischste Lösung, aber es ist was die Leute haben wollen und womit sie unterwegs sind. Deswegen haben sie sich dafür entschieden. Und da hat man dann gedacht, ja, okay, kann man nachvollziehen, kann man so sehen. Interessanterweise kamen danach auch noch mehrere andere Firmen, die das genauso gemacht haben. Ne? Also das war, man hat damals angenommen, das weiß ich auch noch, ich glaube, das habe ich garantiert auch irgendwann mal in einem Radtest geschrieben, hier neues Rad mit integriertem Trinksystem, das wird in Zukunft Standard sein und so weiter, als das Plasma damals rauskam und so weiter. Aber es kamen dann eben doch welche, die gesagt haben, Es gibt auch noch eine andere Variante.
Es gibt da Sonne und solche. Und ich bin selber ein ganz großer Fan, zumindest von einem Trinksystem mit Strohhalm vor der Nase. Warum? Weil man im Endeffekt die ganze Zeit in der Aero-Position bleiben kann und die ganze Zeit den Strohhalm vor der Nase hat. Und man nicht immer überlegen muss, setze ich mich jetzt auf und greife ich hinter den Sattel oder greife ich ins Rahmendreieck? Das ist schon ein großer Punkt, wenn man auf Aerodynamik aus ist, was bei mir ja meistens der Fall ist, dann ist das für mich die Lösung. Ich habe auf jeden Fall aber auch immer noch eine runde Flasche am Rad und zwar hinten hinterm Sattel, weil das immer noch wieder so ein Backup ist. Und im Rahmendreieck habe ich eine Aeroflasche, da ist im Endeffekt ein konzentriertes Gel drin oder irgendein dicker Sirup. So. Aber ich bin halt auch immer dabei, fleißig nach runden Flaschen zu greifen und habe auf jeden Fall immer mindestens eine davon noch am Rad. So. Und ein weiterer Faktor, den man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, ist der Kostenfaktor beim Thema Plastik, weil mit welchem Hersteller auch immer ich rede und wenn es immer um neue Bikes geht, die sagen alle unisono, du glaubst gar nicht, was es kostet, Kunststoff- oder Plastiklösungen für so kleinteilige Lösungen wie Storage und Hydration ans Fahrrad zu bringen, die sie mittlerweile auch fast alle selber bauen. Also früher war das ein, zwei Zulieferfirmen, die das für alle irgendwie spezifiziert haben. Ja. Mittlerweile kommen die alle mit eigenen Produkten, wenn sie sich das leisten können.
Ja, ja klar. Und wenn eben nicht, dann gibt es halt irgendwie eine Standardlösung. Ne? Ja. Gibt es ja mittlerweile auch Sachen, die dann daran passen und die dann auch an mehreren Rädern zu finden sind. Ne? Ja. Wo du einfach sehen kannst, ja okay, das hat Hersteller XY gebaut. Spannendes Thema. Ne? Also man kann abschließend auch nicht sagen, das ist die optimale Lösung. Es hängt ja auch immer so ein bisschen darauf ab, wie man auch sich verpflegt. Verpflegst du dich komplett flüssig, dann ist das natürlich noch ein größeres Thema. Da musst du überlegen, ja, wo packst du deine Gels hin? Ja. Aber eben diese Lösung, die du gerade beschrieben hast, Gelflasche, Aeroflasche im Unterrohr, Wasserflasche hinterm Sitz und ein wie auch immer ausgestaltetes Trinksystem, entweder integriert oder eben eine gut platzierte, waagerechte, runde Flasche vorne. Da geht die Reise schon hin. Aber ich bin wirklich gespannt, auch wie das in Zukunft. Also jetzt auch bei Specialized war ja auch eine überraschende Lösung, sagen wir mal so. Und auch die wird ja komplett unterschiedlich genutzt, wenn man wenn man guckt, na, die einen fahren sie mit runden Flaschen vorne, die anderen nutzen ja die Blase, die sie haben, hinten, dass sie sagen, ja gut, trinke ich einmal leer und dann war's das. Ne? Das ist die andere Möglichkeit. Oder Tim Don hat sich hinten auf seinen auf diesen Tragflügel, sage ich mal, der ja quasi die Blase enthält, sich oben eine Trinkflasche mit Silikon draufgeschneidert, die er wiederum aufgeschnitten hat oben, um das quasi während der Fahrt nachfüllen zu können.
Der hat das quasi für sich modifiziert, dass es ein nachfüllbares System ist, was der Hersteller sagte, ist eigentlich gar nicht die Idee dahinter gewesen. Ist nicht
vorgesehen.
Aber ich finde das gar nicht so doof, dass es im Endeffekt dem Athleten möglichst viele Spielräume lässt, das so zu gestalten, wie er möchte, weil das ist, glaube ich, auch der größte Trend oder das Ding, was ich im Endeffekt sehe, dass bei den Leuten das Bewusstsein mittlerweile angekommen ist, dass ihr Fahrrad auf sie passen muss und dass man da vielleicht auch mal Abstriche machen muss und nicht im Endeffekt immer genau alles so machen muss wie die Profis, sondern dass man sich auf seinem Fahrrad wohlfühlt und das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und wenn man im Endeffekt gerne irgendwie, was weiß ich, es gibt ja immer noch Leute, die feste Nahrung zu sich nehmen und Kartoffeln und Eier und was nicht alles mitnehmen,
Profis.
Da brauchst du Platz für. Ne?
Ja, klar. So,
da reicht im Endeffekt keine Flasche. Und dann muss man halt sehen, was kann ich und was will ich von meinem Fahrrad haben und zur Not einfach irgendwelche individuellen Sachen machen oder halt irgendwas, was auf dem ersten Blick nicht so sexy aussieht, einfach machen. Aber bitte, bitte, bitte keine Geltüten mehr mit Panzerband aufs Oberrohr kleben.
Nee.
Und keine Powerbar aufschneiden und offen irgendwo an Lenker backen.
Zumindest nicht, wenn es einem darum geht, dass man möglichst aerodynamisch unterwegs sein will.
Ja, und bitte auch nicht, wenn man ganz viel Geld für ein Fahrrad ausgibt und das dann einen Tag vom Wettkampf so verunstaltet. Da gibt es leider immer noch zu viele da draußen.
Ja, ich glaube, das ist aber auch vielfach einfach auch Unsicherheit. Einfach nicht zu wissen, ich reiß mir die dann einfach ab und dann
nehme ich die so. Ganz, ganz viel liegt einfach daran, dass die Leute sich zu spät Gedanken machen, wie es im Wettkampftag aussehen wird.
Ja.
So. Wenn man sieht, wer auf den Messen immer noch rumrennt und dann fangen sie alle noch an, sich irgendwelche Aeroflaschen zu kaufen und dies und das und so. Bitte probiert das da vorher aus.
Ja. Also auch gerade das Thema, also das ist ja eh was, um einfach mal noch das Thema zum Training zu schlagen, nicht nur Wettkampf, ist eh was, was man ja auch, Verpflegung muss man ja im Training ausprobieren. Ja. Und zu einem rechtzeitigen Zeitpunkt. Ja, der liegt Wochen, viele Wochen davor.
Ja.
Und nicht in der Woche davor. Ja. Ich fahre nochmal und gucke, ob das funktioniert. Und wenn man das dann da gemacht hat, da muss man sich halt auch überlegen, wo muss ich damit hin? Man muss sich ausrechnen, wie viel brauche ich?
Ja.
Ja. Übrigens auch nicht nur beim Radfahren, sondern auch beim Laufen. Das hört ja nicht auf mit der Versorgung, dass man am Rad hat man immer noch alles dabei, aber was mache ich dann danach? Ja, es ist einfach was, worüber man sich vorher Gedanken machen muss, klar.
Ja.
Ja. Wird spannend, ne? Gibt sicherlich ein paar neue Hersteller oder ein paar Hersteller, die im kommenden Jahr was bringen werden. Da halten wir natürlich die Augen und Ohren immer offen.
Oh ja.
Es ist ja tatsächlich so, dass die Zyklen bei Triathlon-Rädern, glaube ich, so lang sind wie bei keinem anderen Modell, oder? Mal vom Downhill vielleicht noch abgesehen. Oder
ja,
so.
Man wundert sich manchmal, wie lange die Modelle am Markt sind, ne? Und ja. Man spekuliert immer und alle unken immer, wer denn nun wo und wie viele Profis dieses Jahr auf Hawaii vermeintlich schon mit dem neuen Rad am Start hätten sein sollen. Ja,
ja.
Waren sie alle nicht, ne?
Ja, ja.
Also ich sag mal, früher fertig wird da nie irgendwas, später fertig häufiger mal.
Ja.
Und dann sind das halt auch Sachen, die müssen sich irgendwie amortisieren. Ja. Und das ist, glaube ich, einfach auch für viele Hersteller so ein Ding, wo sie sagen, muss nicht alle 2 oder 3 Jahre komplett neu kommen,
ja.
Wie bei anderen Radsegmenten. Dazu haben wir halt mittlerweile die Entwicklung, die alle, mehr oder weniger alle Fahrradfirmen betrifft. E-Bikes, das ist im Endeffekt das Ding, mit dem im Moment die Kohle gemacht wird.
Ja.
Und dann muss ich auch ein großer Hersteller wahrscheinlich fragen, wo packe ich meine Leute jetzt hin und meine Entwickler und die Ingenieure und wer kümmert sich jetzt um was?
Absolut.
Und ja, was klar. Ist dann das, was mir nächstes Jahr die Kohle bringt?
Ja, und das muss man sich ja immer vor Augen halten. Also klar zahlen Triathleten unfassbar viel Geld für ihre Fahrräder.
Ja.
Selbst in der Mittelklasse. Ich meine, ich komme mir ja immer bescheuert vor, wenn ich irgendwie sagen muss, das ist das Mittelklasse-Modell von denen, weil es vielleicht auf Ultegra-Niveau unterwegs ist, also Mittelklasse-Schaltung und Mittelklasse-Laufräder und das Rad kostet 6.500 oder 7.000
ja.
Euro,
ja.
Weil es dann noch ein Top-Modell gibt, was 13.000, 14.000, 15.000 kostet. Ja, da, ich meine, ja.
Ja, aber das ist ein Fahrrad, was dem Hersteller oder was ein Fahrrad, was am Markt dann 6.500 kostet, ja. Und wenn Mutti und Vati in den Fahrradladen gehen und kaufen sich ein E-Bike, dann sind sie mit 12 dabei.
Ja.
So. Ne?
Ja, und vor allen Dingen, wie viele E-Bikes kannst du verkaufen und wie viele Triathlon-Räder kannst du verkaufen? Ne? Triathlon-Räder halt nicht so wahnsinnig. Also die Gruppe ist dann doch irgendwo auch endlich. Ne?
Irgendwann haben sie auch alle ein E-Bike.
Irgendwann haben sie auch irgendwann. Ja, irgendwann wahrscheinlich schon. Und wenn es nur das Zweitrad ist oder das Drittrad oder das Viertrad. Wie viele Räder hast du? Ist immer gut, wenn die Leute überlegen müssen. Ich zähle auch schon mal.
Also ich habe in meinem Büro eine Wand hinter mir, da sind 5 Haken dran und die sind immer voll. Aber ich habe noch einige andere Räume im Haus draußen.
Ja, das ist gut. Wie war das immer noch? Die Menge an Rädern muss N plus 1.
Ja, genau. Ja. Der Vorteil ist auch, falls man damit zu Hause Probleme hat, die sind ja doch meistens alle schwarz und aus Carbon. So. Oft fällt das gar nicht auf, wenn da ein neues steht.
Wenn da noch eins mehr oder weniger ist.
Ja.
Es sei denn, du willst ein Titan-Maßrad, dann musst du 50 werden.
Hm.
Da kannst du dir das bestellen. Markus.
Nils.
Es war schön.
Mhm.
Wir machen es wieder am Telefon und wir machen das auch bestimmt ganz wieder hier, wenn es wieder neue Themen gibt, die es zu beschnacken gibt. Wir behalten das Jahr im Auge, was es so gibt und dann wiederholen wir das wieder. Und reden nochmal über Trends. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ciao.